You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin ein bisschen genervt von mir selber gerade, denn beinahe hättest du jetzt nichts hören können. Normalerweise habe ich ja eine sogenannte Batching-Routine, das heißt, ich plane meine Podcast-Folgen im Batching-Verfahren vor. Ich nehme also alle in einem Schwung auf und dann lade ich alle in einem Schwung hoch und mache die Shownotes fertig und sage ihm, wann er sie veröffentlichen soll. Und das kommt irgendwie schon seit ein paar Monaten zu kurz. Ich komme nicht richtig rein. Und ich habe für den November die Wochenenden vorgeplant, an denen ich nicht da bin, denn ich hatte mir am Wochenende im November ganz viel vorgenommen, weil ich diesen Monat so hasse. Ganz viele schöne Sachen, die mir gute Laune machen. Aber ich habe vergessen, dass ich halt nicht den ganzen Monat vorbereitet habe. Und jetzt ist Sonntagabend, 18.29 Uhr. Und ich wollte meine Wochenplanung machen. Und auch wenn ich nicht mehr alle Folgen am Stück vorbereite, wie ich das eigentlich tun will, eine Routine ist nicht weggebrochen, nämlich dass ich sie vorplane, und zwar in meinem Google-Kalender. Und da steht drin, was ich machen will. Und den Google-Kalender schaue ich mir ja an, Sonntagabend, wenn ich meine Wochenplanung mache. Und da ist mir halt für morgen die Podcast-Folge ins Auge gesprungen und mir ist 7 Teils eingefallen, dass ich sie noch nicht aufgenommen habe. Und dann habe ich sie aufgenommen und wollte sie eben hochladen, um festzustellen, dass ich die Folge nochmal aufgenommen habe, die ich letzte Woche schon veröffentlicht habe. Warum? Weil ich die beiden Folgen von dieser Woche und letzter Woche getauscht habe, aber sie im Kalender nicht ausgetauscht habe. Das passiert, wenn man denkt, mache ich später. Ja, so. Also gut. Neuer Versuch, neues Glück. Und dafür habe ich beschlossen, machen wir die Folgen, die mir mit am meisten Spaß machen, nämlich die FAQ-Folgen. Und ich habe etliche neue Fragen, über die wir noch nicht geredet haben, die so aus der Community kommen. Für alle, die neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und zum Zweiten ganz kurz, wie funktionieren FAQ-Folgen? Was übrigens der völlig falsche Titel ist, wie ich inzwischen gelernt habe. Eigentlich müssten das Q&A-Folgen heißen, aber reden wir nicht drüber. Es gibt jetzt inzwischen, ich glaube, das ist jetzt Folge 20 oder sowas, jetzt muss ich den Titel auch nicht mehr ändern. Ich kriege immer wieder E-Mails oder auf Instagram auch Nachrichten, wo mir Menschen von ihren persönlichen Problemen mit Selbstorganisation, Zeitmanagement und sowas erzählen, ganz oft auch im Zusammenhang mit der ADHS-Diagnose. Und ganz konkrete Fragen stellen. Und ich beantworte die immer, ich beantworte die gerne, ich beantworte sie auch immer erstmal persönlich und nehme dann aber ganz oft die Fragen und meine Antworten anonymisiert hier nochmal für den Podcast auf, weil das in aller Regel keine so super spezifischen Fragen sind, dass nur derjenige, der sie mir stellt, davon profitieren würde. Und ich will sie euch halt nicht vorenthalten, wenn du vielleicht dasselbe Problem hast, aber dich bisher nicht getraut hast, mir zu schreiben. Übrigens, völlig unnötige Zurückhaltung, schreib mir gern. Genau, so. Und ich habe heute wieder 5 Fragen für euch. Wir gehen sie ganz kurz durch und dann steige ich direkt ein in meine Antworten. Frage Nummer 1 kommt von jemandem, der im Beruf einen Kalender führt, den er aus verschiedenen oder sie aus verschiedenen Gründen nicht mit dem privaten Kalender synchronisieren kann. Und sie möchte gerne wissen, wie ich das handhabe, also ob ich meinen, ob ich die Kalender synchronisiert habe oder ob ich das im Bullet Journal führe oder ob man den gesamten Arbeitskalender in seinen digitalen Kalender überführen kann und genau, ob ich da einen Tipp für sie habe. Frage Nummer 2, da geht es eher um Überwältigung und zwar von den eigenen Notizen. Wenn ich so viele Notizen und Unterlagen habe, die alle auf einem Stapel liegen und ich sie schon seit Monaten, Jahren nicht mehr angesehen habe, ist es dann nicht vielleicht sinnvoll, Tabula Rasa zu machen, alles zu löschen und wegzuwerfen und mit einem Braindump ganz von vorne anzufangen? Wir reden darüber. Meine Antwort ist nicht ganz so eindeutig, wie man vielleicht denken könnte. Frage Nummer 3, da geht es um große Projekte, also vor allem an der Arbeit Projekte, die über einen sehr langen Zeitraum gehen, wo man immer wieder Notizen hat, die dann aber einen veralteten Stand darstellen. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Löscht man diese Notizen und fängt immer wieder von vorne an oder hebt man das irgendwie auf? Wie kann man sowas organisieren? Wie geht man damit um? Frage Nummer 4, da geht es um Tick-Tick. Und zwar möchte jemand wissen, also die Hörerin arbeitet inzwischen mit TickTick und ist genauso begeistert wie ich. Ach so, unbezahlte Werbung übrigens. TickTick ist eine To-Do-Listen-App, die ich sehr liebe und jedem empfehle. Und sie hat in TickTick, führt sie jetzt Aufgabenlisten und möchte gerne wissen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, ganz normale Sammellisten in TickTick zu führen, wie zum Beispiel Songlisten. Und Frage Nummer 5 kommt von einem Hörer, der Vollzeit arbeitet, 2 kleine Kinder hat, verheiratet ist und jetzt aber noch ein berufsbegleitendes Studium aufnimmt, für das er im Idealfall auch 25 Stunden einplanen muss. Ich weiß gar nicht, ob pro Woche oder pro Monat, steht hier nicht. Und wissen möchte, ob ich nicht ein paar Tipps und Tricks und Tools für ihn hätte, für eine bessere Aufgabenplanung und Zeitmanagement. Darüber reden wir und wir fangen einfach ganz, ganz vorne an. Ich lese euch mal ganz kurz ein bisschen mehr vor aus der E-Mail von der Hörerin. Ja? Sie schreibt, mich würde interessieren, wie du deinen Arbeitskalender in deinen Google-Kalender bzw. dein Bullet Journal integrierst. Ich bin Berufsschullehrerin und habe dieses Schuljahr die Schule gewechselt. An meiner aktuellen Schule habe ich jede Woche einen anderen Stundenplan. Der Stundenplan besteht nicht aus Fächern, sondern aus Themen. Das finde ich eigentlich ganz super, nur habe ich große Probleme, einen Überblick zu behalten. Und natürlich gibt es immer mal wieder Stundenplanänderungen. Ich möchte ja nicht ständig in meinen Arbeitskalender gucken, wenn ich zum Beispiel Privattermine vereinbare. Würdest du den gesamten Arbeitskalender in den Google-Kalender übertragen oder hast du gegebenenfalls einen anderen Tipp für mich? So, und oh Mann, wie ich dieses Problem kenne. Ich nutze privat eben auch den Google-Kalender. An der Arbeit haben wir aber Outlook. Und ich darf aus Datenschutzgründen und auch technisch geht es nicht bei uns, diese Kalender nicht synchronisieren. Also ich habe das, was in meinem beruflichen Outlook-Kalender steht, nicht in meinem privaten Google-Kalender. Übrigens, alles, was ich hier mit Markennamen benenne, ist unbezahlte Werbung, der Vollständigkeit halber einfach. Ich finde es nur blöd, drum herum zu reden, denn ihr fragt am Ende ja doch nach, was ich für Tools benutze. Also, ich darf meinen Outlook-Kalender von der Arbeit also nicht synchronisieren in meinen privaten Google-Kalender und das ist extrem nervig, weil mir nämlich gar nichts anderes übrig bleibt, als jeden Termin aus dem dienstlichen Kalender per Hand in meinen privaten einzutragen, damit ich eben abends bei der Tagesplanung, wenn ich nicht mehr beruflich eingeloggt bin, trotzdem alle Termine des nächsten Tages sehen kann, weil ich sonst keine anständige Tagesplanung machen kann. So, jetzt zu dir, liebe Hörerin, liebe Leserin, die du mir die E-Mail geschickt hast. Wenn deine Schule das erlaubt und die eine Kalendersoftware nutzen, die kompatibel ist, dann kannst du dir deine Arbeitskalender in den Google-Kalender importieren. Dafür gehst du im Google-Kalender unter Einstellungen oder vielleicht auch über eine Schnittstelle, keine Ahnung, das müsste dir der IT-Mensch der Schule mitteilen und kannst da neue Kalender importieren. Das musst du nur einmal machen und dann werden alle Termine und Änderungen in deinem Arbeitskalender jederzeit aktuell in Echtzeit in deinem Google-Kalender angezeigt. Wenn deine Schule das nicht erlaubt, und Schulen sind da meistens noch restriktiver als zum Beispiel meine Arbeit, also meine Arbeitgeber, meine Kunden, dann bleibt dir leider nichts anderes übrig, als wie ich, alles einzeln einzutragen. Extra Tipp, damit du das nicht vergisst, leg dir eine Aufgabe Kalender checken und übertragen an, entweder im Bullet Journal oder in der To-Do-Listen-App, was auch immer du benutzt, mit einer täglichen Fälligkeit zum Feierabend. Also möglichst ein Alarm, der dann auch auf deinem Handy oder wo auch immer aufploppt, um dich zu erinnern, dass du das noch machen musst, bevor du die Schule verlässt. So baust du dir eine Routine auf, jeden Arbeitstag, kurz bevor du gehst, die Kalender zu aktualisieren. Denn es wird dir sonst durchrutschen. Du wirst sonst abends da sitzen oder am Wochenende und willst einen privaten Termin vereinbaren und bist dir nicht mehr sicher, ob du wirklich alle beruflichen Termine und deine Stundenpläne übertragen hast. Genau. Sorry, dass ich da keinen super abkürzenden Hack für dich habe. Ich hadere auch noch mit diesem Schicksal. Wenn also irgendjemand da draußen den ultimativen Hack hat, übrigens, dann immer her damit. info@zeitplanerin.de oder auf Instagram @zeitplanerin oder auf Discord meinetwegen. Ist mir egal, aber schick mir gerne, was du weißt und raten kannst. Damit kommen wir zu Frage Nummer 2. Wie gesagt, Frage Nummer 2, da geht es um Notizen und Ablagestapel. Und die Leserin oder die Hörerin schrieb halt, sollte man das nicht eh ab und an machen, wenn wirklich alles überhand nimmt und man doppelt und dreifach Notizen hat, dass man einfach mal alles löscht und mit einem Braindump von null startet? Ich würde sagen, jein. Ich glaube, dass es absolut Sinn macht, manchmal einfach Tabula Rasa zu machen. Vor allem, wenn es um Unterlagen geht, die ein Jahr oder länger auf einem Stapel lagen, ohne dass man sie je angesehen oder benutzt oder vermisst hätte. Aber ich, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz ich persönlich, ja, ich persönlich werfe die nicht weg. Ich kenne mein Gehirn und ich weiß, dass ich nicht gut vorausdenken kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich gar nicht darauf komme, dass ich einen Teil dieser Zettel vielleicht für die Steuererklärung in 4 Jahren brauche oder dass ein Teil dieser Zettel eventuell unter irgendwelche Aufbewahrungsfristen fällt und gar nicht weggeworfen werden darf und so weiter. Deshalb, damit ich diese Entscheidung nicht treffen muss, hebe ich grundsätzlich einfach erstmal alles auf. Und zwar ist das relativ einfach mit der vertikalen Ablage. Das habe ich auch schon mehrfach erzählt, da gibt es eine extra Folge zu, aber Werner Tecki-Küstenmacher hat ein Simplify Your Life in seinem Klassiker die vertikale Ablage empfohlen. Das heißt, du bildest keine Stapel von Unterlagen mehr, sondern du kaufst dir Hängemappen und im besten Fall ein Hängemappengestell. Und diese Hängemappen nennst du genauso, also die für die Ablage, genauso wie die Ordner, die in deinem Schrank stehen und in denen die Papiere eigentlich reingeheftet werden sollten. Und dann kannst du nämlich erstmal alles in die jeweilige Hängemappe ballern. Dazu musst du es nicht mal auseinanderfalten, wenn es Briefe sind. Du musst es auch nicht löschen und du musst vor allem keine Entscheidung treffen, ob es jetzt Ablage wert ist oder nicht. Sondern du ballerst es einfach erstmal in diese Hängemappen und einmal im Jahr oder in meinem Fall vielleicht auch nur alle 3 Jahre oder so, holst halt diese Hängemappen aus deinem Hängemappenschrank und nimmst dir die Papiere einzeln vor. Das heißt, du weißt immer schon, du brauchst nur diesen einen Ordner, in den du jetzt was ablegst und dann nimmst du dir den Stapel aus der jeweiligen Hängemappe, gehst den kurz durch, schmeißt weg, was wirklich nicht mehr relevant ist. Also keine Ahnung, wenn dir die Lebensversicherung jedes Jahr eine Notiz schickt, wie wenig Rente du jetzt kriegst, wenn du weiter einzahlst, dann reicht es, wenn du die letzte aufbewahrst. Das Elend muss man sich ja nicht im fortlaufenden Zeitstrahl anschauen. Genau. Also das wäre ein Tipp, um das zu vereinfachen, wenn du so wie ich nichts wegwerfen kannst, weil du nicht sicher sein kannst, dass du es doch noch brauchst. Und ansonsten, wenn du das überschauen kannst und wenn da viel Zeug drin ist, das einfach nur für dich Relevanz hat zum Beispiel, ja, dann kann es sich durchaus lohnen, einfach Tabula Rasa zu machen. Einen Braindump kannst du aber auch unabhängig davon machen, ob du vorher altes Zeug löscht und wegschmeißt. Also das würde ich sowieso empfehlen. Ich mache mindestens einmal im Monat einen Braindump, wenn ich mich sehr überfordert und überwältigt fühle und das Gefühl habe, ich ersaufe gerade wieder so ein bisschen, dann mache ich das auch deutlich häufiger, denn das bringt instant Ruhe in den Kopf. Genau. So, Frage Nummer 3. Da geht es um große Projekte. Ich lese euch das einfach mal im Wortlaut vor. Projekte, die wirklich länger dauern, zu denen man Infos sammelt, verarbeitet, diese dann wieder monatelang liegen und teilweise veraltet sind. Also zum Beispiel Reiseplanung, Website-Erstellung oder Hausbau. Themen, wo dazugehörende, ständig wechselnde Rechte und Gesetze zu beachten sind. Sind die Infos dann einfach hinfällig, die alten? Und unsere Recherchearbeit ist einfach verloren? Fängt man immer wieder von vorne an? Oder wie könnte man so etwas organisieren? Wie geht man damit um? Also, privat habe ich so riesige Projekte tatsächlich nicht, aber ich habe an der Arbeit immer wieder Projekte, bei denen Informationen sehr schnell überholt sind. Anfangs habe ich die dann immer aktualisiert, also die alten gelöscht und die neuen ergänzt. Vor allem im analogen Bullet Journal habe ich das versucht, weil ich diese Projekte möglichst an einem Ort, also in einer Collection, einer Doppelseite oder sowas unterbringen wollte und nicht über das ganze Bullet Journal verteilen. Das mache ich heute nicht mehr. Denn ich hatte jetzt schon mehr als einmal den Fall, dass ich bestimmte ältere Abstimmungen nachweisen musste, um zum Beispiel Missverständnisse zum weiteren Vorgehen zu lösen. Also, dass man eben nachweisen kann, Moment mal, das haben wir vor 6 Monaten aber so beschlossen. Und so ist es auch bei dir, dass du nachweisen kannst, Moment mal, ich habe vor 6 Monaten vom Anwalt oder Steuerberater aber diese Info zum Gesetz bekommen. Und deshalb haben wir das so und so organisiert. Ich würde also alte Stände bei solchen Projekten, gerade wenn es um so rechtliche Geschichten geht, an denen vielleicht auch noch Geld dranhängt, auf gar keinen Fall löschen. Bei mir ist das so, dass deshalb alle Infos einfach bleiben, wo ich sie hingeschrieben habe. Und ich verweise nur bei der aktuellsten Eintragung darauf, dass auf anderen Seiten meines Bullet Journals Informationen zum selben Projekt stehen. Beziehungsweise seit ich Digilog arbeite, also in meinem digitalen Bullet Journal, aber analog, also handschriftlich, spare ich mir sogar diesen Schritt, weil ich einfach die Suchfunktion benutze. Also ich überschreibe jeden Eintrag zu diesem Projekt mit dem Projekttitel. Den wandle ich auch von meiner Handschrift in Computerschrift, damit ich sicher sagen kann, dass die Suchfunktion das auch findet. Meine Handschrift erkennt es nicht immer. Und dann, wenn ich was wissen will, dann gebe ich halt den Projektnamen in die Suchfunktion ein und dann werden mir alle Seiten aufgelistet in Samsung Notes, in denen ich etwas dazu notiert habe. Und dann kann ich das chronologisch durchgehen, sehe meine alten Stände und sehe aber auch auf einen Blick, wo das Neue zu finden ist. Genau, und alternativ bei sehr, sehr großen, sehr, sehr langwierigen Projekten mit sehr vielen Informationen würde ich vermutlich ein eigenes Projektbuch anlegen, nur zu diesem Projekt. Also ich würde es nicht ins Bullet Journal packen, weil die Gefahr relativ groß ist, dass du zum Beispiel, wenn jetzt, also Hausbau und sowas, ne, das dauert ja wahrscheinlich von der ersten Recherche nach Baugrund bis zum Einzug mehr als nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. So dass die Gefahr beim Bullet Journal relativ groß wäre, dass du es über mehrere Bücher strecken musst. Und dann ist es natürlich recht schwierig oder aufwendig, die Informationen immer wieder zusammenzusuchen. Da würde ich ein eigenes Notizbuch nur für den Hausbau anlegen, sodass ich alles an einem Ort habe und das dann auch einfach archivieren kann, wenn ich fertig bin, sodass du also später, sollte es irgendwie, weiß ich nicht, Baumängel geben, die erst nach ein paar Jahren auftreten oder sowas, dass du das Projektbuch einfach rausziehen und dann nochmal gucken kannst, was war vereinbart, wer ist der Ansprechpartner und so weiter. Genau, so viel dazu. Frage Nummer 4. Tick, tick. Also, die Listen, die ich anfertige, sind eher Aufgabenlisten. Also Hörerin nutzt zum Beispiel Listen für den Haushalt, für die Arbeit, Schreibkram und so weiter. Und sie will jetzt wissen, gibt es auch die Möglichkeit, ganz normale Sammellisten in TickTick zu führen, wie zum Beispiel Songlisten. Also, ich empfehle TickTick ja ständig und jedem, wie gesagt, weil TickTick einfach alles kann, wenn man es möchte. Es kann aber auch super simpel sein, wenn man eben nicht alles braucht. Grundsätzlich beherrscht TickTick 2 Listenarten. Einmal Checklisten zum Abhaken und sogenannte Notizlisten. Und Notizlisten sind einfach Dokumente ohne Checkbox, in die du alles eintragen kannst. Texte, Bilder, Links. Du kannst auch in jeder deiner Listen zwischen diesen beiden Typen wechseln. Du musst dafür nur links im Menü mit der Maus über die jeweilige Liste fahren, die du anfassen willst. Und dann erscheinen rechts neben dem Listennamen 3 Punkte, die klickst du an und gehst auf Bearbeiten und dann kannst du unter Typ für die ganze Liste die Listenart ändern. Und du kannst innerhalb der Listen aber auch einzelne Einträge umwandeln. Also du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt eine Liste, du hast in einer Liste Haushalt einen Eintrag an oder eine Aufgabe angelegt, weiß ich nicht, hier geht es um Songliste, sagen wir, deine Aufgabe lautet neue Songs finden. So, dann kannst du diese Aufgabe neue Songs finden öffnen. Und dann hast du darunter, also neue Songs finden ist die Überschrift, und darunter hast du einfach eine leere Textfeld sozusagen, also eine leere weiße Seite, in die du zusätzliche Informationen schreiben kannst. Völlig unformatiert, Informationen jeder Art. Und du kannst aus dieser freien Textbox aber auch eine Checkliste machen, in der du dann Unteraufgaben erfassen und jeweils einzeln abhaken kannst. Und dazu öffnest du deine Aufgabe, also in dem Fall neue Songs finden, und klickst oben rechts neben dem Titel auf den Button mit den drei Strichen, auf das sogenannte Bürgermenü. Und dann kannst du jederzeit dort eben wechseln zwischen Notizen und Checkliste. Und das kannst du immer wieder rückgängig machen und hin und her wechseln, so oft du willst. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und damit sind wir auch schon bei Frage Nummer 5 und der letzten Frage von heute. Da geht es um einen Hörer, der, wie gesagt, verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern ist. Er arbeitet Vollzeit und nimmt jetzt noch ein Studium auf und fragt, welche Tools und Tricks würdest du mir für ein besseres Zeitmanagement und eine bessere Aufgabenplanung empfehlen? Ich muss schließlich im Idealfall 25 Stunden fürs Studium einplanen. Also, erstmal Hut ab. Ich finde es absolut bewundernswert, dass du neben Beruf und Familie zusätzlich ein Studium aufnimmst. Und ich wünsche dir allen Erfolg der Welt dafür. Es ist nur ein bisschen schwierig, dir konkret Tipps für dein Zeitmanagement zu geben, denn dafür müsstest du mir bitte ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich höre hier gerade Musik in meinen Kopfhörern, die da nicht sagen. So, da bin ich wieder, ohne Musik auf den Ohren. Ja, mein Rechner ist wie mein Gehirn. Man weiß nie, wo die Musik gerade herkommt. So, wo war ich? Ach so, genau. Also, um dir konkrete Tipps für dein Zeitmanagement geben zu können, brauche ich mehr Informationen. Du müsstest mir bitte mal genauer erzählen, wo dein Problem liegt oder wo du ein Problem erwartest. Ich halte ja nichts von One-Fits-All-Lösungen und ich bin auch kein Fan davon, mehr Struktur als nötig zu schaffen, nur um Struktur zu schaffen. Das bindet nur Zeit für die Planung, die du sonst für deine Familie oder auch für dich selbst nutzen könntest. Du hattest aber auch in deiner E-Mail geschrieben, dass du auch ADHS hast, und gerade vor diesem ADHS-Hintergrund vermute ich, dass es dir vor allem darum geht, dass keine wichtigen Aufgaben und Deadlines durchrutschen. Vielleicht liege ich damit auch völlig falsch. Also ich habe dem Hörer auch genauso geantwortet, wie ich es euch jetzt gerade erzähle, und darum gebeten, dass er sich einfach nochmal meldet. Aber so ganz allgemein wäre mein Tipp, die beste Methode ist die du durchhältst. Und ja, digital bietet ein paar Vorteile. Also zum Beispiel Erinnerungen und Alarme, die du setzen kannst, wiederkehrende Aufgaben, die du nicht jedes Mal neu eintragen musst und so weiter. Aber wenn du es hast, digital zu planen, dann wird dir das nichts nützen. Denn Erinnerungen können dich auch nur an Aufgaben erinnern, die du vorher auch eingetragen hast. Das heißt schon, die Frage, soll ich digital oder analog planen, ist keine, die ich eindeutig beantworten kann. Es kommt darauf an, womit du dich wohler fühlst und was du durchziehst, konsequent. Wenn du Lust am Experimentieren und am Ausprobieren digitaler Tools hast, dann kann ich dir gerne ein paar empfehlen. Aber du kannst dich eben auch prima analog organisieren. Dann brauchst du nur tatsächlich eine eisenharte Routine, die dafür sorgt, dass du deine Aufgaben und Termine so oft kontrollierst, dass dir nichts durchrutschen kann. Drei Grundregeln, die dir und jedem anderen im Übrigen auf jeden Fall helfen, sind: plane regelmäßig. Ich mache das täglich. Du musst den richtigen Rhythmus für dich finden. Bei mir heißt täglich, dass ich tatsächlich immer den vergangenen und den nächsten Tag anschaue, um sicherzugehen, dass mir eben zumindest in der unmittelbaren Zukunft nichts Wichtiges durchrutscht. Grundregel Nummer 2, schreib alles auf, und zwar möglichst sofort, und zwar immer am selben Ort, damit du weißt, wo du nachgucken musst, was du aufgeschrieben hast. Also du brauchst auch eine Unterwegsoption für dein Planungstool. Wenn du also analog mit dem Notizbuch arbeitest, dann frag dich, ob du das Notizbuch wirklich immer dabei hast und wenn nein, wie kann eine Unterwegslösung aussehen? Also zum Beispiel könntest du das Bullet Journal Pocket, das Leuchtturm, unbezahlte Werbung auch hier, ne, neu rausgebracht hat, vielleicht mal ausprobieren oder so ein anderes Mini-Notizbuch oder eine Notizen-App auf deinem Handy, dann musst du aber wieder dafür sorgen, dass du die auch wirklich regelmäßig kontrollierst und es daheim in dein Bullet Journal überträgst und so weiter. Also, plane regelmäßig, schreib alles auf, sofort und am selben Ort. Und Grundregel Nummer 3, plan mit Puffer. Ich weiß, jetzt rollen immer alle die Augen, aber das ist tatsächlich total unterbewertet. Und es könnte uns allen so viel Stress sparen, wenn wir das konsequenter nutzen würden. Und zwar heißt Puffer ist nicht die Zeit, die so brauchst, um zum Auto zu kommen von deiner Wohnung oder vom Auto zu deinem Termin oder zur Arbeit. Das ist nicht die Zeit, die du für Parkplatzsuche einplanst oder so. Denn das sind alles Dinge, die vorhersehbar sind. Und was vorhersehbar ist, planen wir bitte direkt mit ein. Puffer ist dafür da, um Unvorhergesehenes abzupuffern. Also zum Beispiel, wenn du überraschend nicht pünktlich Feierabend machen kannst oder wenn du in deinem Studium überraschend zu einer Projektgruppe hinzugefügt wirst und ihr euch direkt danach noch eine halbe Stunde zusammensetzt, um euch zu organisieren. Alles, was du nicht von vornherein planen kannst, fängt ein Puffer ab. Und deshalb empfehle ich zum Beispiel auch, Puffer pro Aufgabe und pro Termin zusätzlich einzuplanen und nicht einen Gesamtpuffer pro Tag. Ich versuche ein Viertel oder sogar die Hälfte der Zeit, die ich für einen Termin oder eine Aufgabe angesetzt habe, als Puffer zusätzlich einzuplanen. Wenn dir das im Moment zu viel vorkommt, dann versuch es zumindest mit 10 Minuten zusätzlich und steigere dich. Es wird dir unfassbar viel Ruhe und Gelassenheit geben. Ich freue mich darauf, nochmal von dir zu hören und gehe dann auch gerne noch ein bisschen in die Tiefe. Also melde dich gerne nochmal, wenn du magst. Aber vielleicht helfen diese Tipps ja auch schon weiter. Viel Erfolg für dein Studium. Und euch allen anderen da draußen wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Ich mache jetzt endlich meine Wochenplanung, die ich vorhin abbrechen musste. Und du kannst mir gerne im Geiste Gesellschaft leisten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.